Es ist Dwitzwoch. Ich begrüße euch zur Folge 109. In den vergangenen Jahren haben wir mit diesem Format viel Spaß gehabt und ganz offenbar auch Spaß vermittelt, womit zusammenhing, dass wir stark gewachsen sind und nun über eine enorme Reichweite verfügen. Wir haben uns entschieden, in dieser Woche Reichweite zu nutzen, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, das uns wichtig ist. Ich verzichte daher heute auf eine Einleitung und übergebe das Wort direkt an Schlü.
Ja, es ist irgendwie schwierig. Ich weiß noch nicht, wie wir das Ganze angehen sollen. Normalerweise, wir quatschen ja viel Blödsinn, wollen ein paar Inhalte vermitteln und meistens haben wir hier Spaß bei der Sache. Heute müssen wir euch am Anfang, weil gerade am Anfang noch alle zuhören, mit einem etwas ernsteren Thema, vielleicht auch mit einem sehr ernsten Thema abholen, denn ihr habt das vermutlich alle mittlerweile mitbekommen. Jemand aus unserem BVB-Kreis, ein Freund von uns, ist zum dritten Mal an einem Gehirntumor erkrankt und das erste Mal, dass Marcel das passiert ist, war 2017. Wurde dann, ich glaube, in der Ruhr-Uni-Klinik in Essen behandelt. Danach war auch soweit wieder alles okay. Also Marcel konnte wieder ein halbwegs normales Leben führen, in Anführungsstrichen, würde ich sagen. Und danach hat sich nochmal ein Gehirntumor gebildet. Auch den hat er mit beeindruckender Kraft überwinden können. Und jetzt wurde, ich glaube, vor ein paar Monaten der dritte Gehirntumor diagnostiziert, der allerdings ein bisschen intensiver bzw. schwieriger zu behandeln war, der jetzt auch zur traurigen Gewissheit führt, dass Marcel diesen Kampf diesmal nicht schaffen wird. Und da gibt es aktuell eine große Spendensammlung in der Dortmunder Fanszene, die auch überregional mittlerweile Anklang gefunden hat. Also wir versuchen da gerade Geld zu generieren, dass wir Marcel eine Therapie finanzieren können. Wir haben ihm bereits die OP finanziert, die nur privat auf Privatrechnung möglich war, weil kein Arzt ihn behandeln wollte, weil es ein bisschen komplizierter war. Jetzt gibt es noch eine, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, erstmal lebenserhaltende Therapie, also die erstmal lebenserhaltend sein könnte, die aber auch nicht von den Krankenkassen finanziert wird. Da sammeln wir gerade Geld und ja, wir würden uns irgendwie freuen, wenn da ein bisschen was zusammenkommt, wenn auch die Dwitzkids sich beteiligen. Eine Infusion, also er muss alle 2 Wochen eine Infusion bekommen. Eine Infusion kostet 3.000 Euro. Marcel war zuletzt auch noch mit im Stadion. Es war bei einem Heimspiel, ich weiß gar nicht, das ist schon ein paar Wochen her, ist er auch zu mir hochgekommen. Wir haben zusammen ein Lied gesungen. Ich habe ihn dabei im Arm gehalten. Er konnte nicht mehr richtig sprechen. Er hat trotzdem weiterhin alles dafür gegeben, irgendwie am Spieltagsalltag teilzunehmen und das war für mich der emotionalste Moment, den ich beim Fußball erlebt habe. Und das sind auch so, das sind die Momente, warum man so zum Fußball fährt. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, ja, natürlich.
Weil das ist irgendwie, das ist das, dieser Zusammenhalt, diese Freundschaft, diese Gemeinschaft, dass wir halt jetzt zusammen das versuchen, noch irgendwie bestmöglich hinzubekommen. Dann kommen irgendwie Spenden rein von Fanszenen, mit denen man überhaupt nichts am Hut hat. 500 Euro mit, yo, hier, sportliche Grüße, scheiß Krebs. Absolut beeindruckend, wirklich. Also sportliche Grüße zurück in den Norden. Das ist für alle Beteiligten eine richtig krasse Sache. Man kommt da nicht so richtig drauf klar. Gerade ich persönlich habe auch noch 2 Krebsfälle in meinem direkten Verwandten, Familienumfeld. Dementsprechend sehr emotionale Angelegenheit. Und ich würde mich einfach freuen, wenn da ein bisschen was bei rumkommt. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir Marcel so im Rahmen der Möglichkeit noch eine korrekte, Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, Mann.
Es klingt so hart, es zu sagen, aber das Beste draus machen. Also
ja,
es,
genau.
Es ist ja einfach, also so kalt es klingt, aber wenn die Tage, die man noch hat, gezählt sind, dann muss man natürlich das Beste aus den Tagen machen.
Ja, und das ist irgendwie kein schönes Thema hier für unseren Podcast.
Nicht, also es wird jetzt auch heute eine ganz schwierige Nummer, da wir jetzt ja hier nicht umswitchen können und jetzt gleich wieder hier belustigt die Themen der Woche besprechen können.
Müssen wir.
Aber wir müssen es, wir würden uns freuen, wenn ihr da ein bisschen zu beitragen könnt. Spenden kann man über PayPal einfach spende@südtribune-dorp.de, also Süd mit UE jeweils.
Das Bü auch mit UE.
Das Bü auch mit UE, ja genau. Ansonsten ist eine Bankverbindung auch möglich. Guckt auf südtribune-dorp.de, um ja einmal komplett nachzulesen, worum es geht und dort auch Spendenmöglichkeiten zu haben. Und dann sagen wir einmal ja im Namen der Dortmunder Fanszene Dankeschön.
Jo, vielen Dank. Sollen wir in den normalen Ablauf reingehen, Tim? Wir müssen jetzt hier, ganz komisch, wir müssen jetzt diesen Cut machen. Wir müssen jetzt cutten.
Wir cutten jetzt und wir gehen jetzt knallhart rein. Es war ja auch recht viel los in der Fußballwoche. Also Infantino hat wieder einiges zum Besten gegeben. In Holland sind die Bürgermeister wieder steil gedreht. Ich würde sagen, wir rammeln direkt rein und müssen wir jetzt.
Ja, und wir haben ja auch Rückmeldungen bekommen, die jetzt ja leider auch in die gleiche Kerbe einschlagen, wo ich einfach unwissend war. Tim Lobinger ist tot.
Tim Lobinger ist tatsächlich tot und Tim Lobinger ist, ich glaube sogar dieses Jahr im Alter von 50 Jahren tatsächlich auch an Krebs gestorben.
Ah, war das dieses Jahr?
Das war dieses Jahr erst, war Anfang des Jahres, ja.
Ja, ich hatte den letzte Woche ja erwähnt, weil bei Union Gurten, wir waren ja bei Union Gurten gegen Rapid im alten Stadion vom SV Ried und da war ja so viel Equipment vom Gästeblock, dass man da durchaus eine Olympiade hätte durchführen können. Und in dem Zuge habe ich irgendwie Tim Lobinger erwähnt, weil das einfach so, also ich war das Fan.
Der Hochspringer.
Ich war Leichtathletik-Fan.
Ja, absolut, normal, klar. Voll.
Und da war mir gar nicht bewusst, dass der nicht mehr unter uns weilt.
Nee, also das war jetzt auch, dass es jetzt so dazu gepasst hat, war jetzt, es war uns schon ein bisschen unangenehm, wo ich gesagt habe, es ist jetzt echt zu viel des Schlechten, aber wir wollten es auf jeden Fall nochmal eben gerade rücken, also wir wussten nicht, dass Tim Lobinger tot ist, das war jetzt auch keine Postmortem-Witze hier.
Da kamen mir so viele Nachrichten, ich dachte immer, oh nein, der Nächste weiß es auch.
Alle wissen es.
Alle wissen es. Da habe ich mir früher mal gerne angeguckt. Guckst du das noch, so Leichtathletikveranstaltungen und so?
Nee, habe ich auch keine Zeit mehr zu.
Ich habe da, also früher war ja ich so Fan, würde ich sogar richtig sagen. Also
du, bist sowieso auch ein viel größerer, ja, du bist ein viel größerer Randsportarten-Fan.
Randsport? Also, das ist Leichtathletik.
Ja, du guckst doch, Mann, du guckst doch auch, ja, weiß ich nicht, also Tour de France ist für mich auch schon Randsport.
Komm, ey, da müssen wir gar nicht mehr weiterreden, ey.
Also was ich noch geguckt habe, sind, ich bin bei manchen Ballsportarten bin ich so ein Turnierfan. Also so Handball, EM, Eishockey. Ist Eishockey eine Ballsportart?
Ja klar, ist ja mega rund, der Puck.
Das ist kein Ballsportart, ne?
Das ist eine Pucksportart.
Ja, Ball- und Pucksportarten.
Puck ist auch das Schlimmste, wenn du so auf die PIN eingegeben hast. Wer weiß denn, wo sein Puck steht?
Ey, hatte ich diese Woche wieder.
Musst du Puck eingeben?
Ja, ich war ja gestern in Bremen und da war auch ein Automat, wo quasi diese Zahlenanzeige komplett wild durcheinander ist. Das hat mich ja damals in Ghana so sehr verwirrt.
Ach, also, weißt du, was ich meine? Bei der Bank meinst du?
Genau, man steckt die Karte irgendwo rein und dann muss man seinen PIN-Code eingeben. Dann sind die Zahlen aber nicht sortiert 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern komplett wirsch. Also, als ob du da einmal durchgewürfelt hast. Dann fängst du oben mit einer 7 an, dann ist die 4, dann kommt die 3. Also, es ist. Und genau so ein Ding hatte ich in Ghana damals und ich habe daraufhin meinen PIN vergessen. Weil man hat ja nicht. Eigentlich hat man ja nicht die Nummer im Kopf, sondern man hat ja so seinen. Genau, seine Bewegungsabläufe im Kopf. Die meisten denken sich ja so einen Strich, ne? Wie die Zahlen halt auf der Tastatur angeordnet sind und das drückt man dann weg.
Man hat das einfach drin.
So, und dann hast du die Zahlen auf einmal in einer ganz anderen Reihenfolge. Ey, malt euch mal irgendwie so random die Zahlen auf und versucht euren PIN-Code einzugeben. Ich habe tatsächlich für 2 Tage lang meinen PIN vergessen. Ich habe den nicht wieder hinbekommen, auch wenn ich danach ein richtiges Tastenfeld gesehen habe. Und genau das hatte ich witzigerweise gestern in Bremen. Aber wir wollten jetzt noch gar nicht auf den Spielbericht eingehen. Wie sind wir da kurz hingekommen jetzt?
Ich glaube über Leichtathletik und über Sportarten. Wie gesagt, ich war mal Leichtathletik-Fan, aber irgendwann hat sich ja auch so Katar, in Katar war doch auch mal eine Leichtathletik-WM oder so.
Ich glaube in Katar war
es diese Arschkameras gab, weißt du? Da gab es so einen Skandal, dass die Frauen irgendwie zwischen die Beine gefilmt worden sind und so ein Kram.
Was?
Ja, das gab's da.
Katar ist mir erstmals, glaube ich, damals durch irgendeine Handball-EM aufgeploppt, so auf meinem Radar.
Stimmt, wo da irgendwelche Spanier gespielt haben.
Genau,
oder so.
Und Katar hat damals sich, im Handball war es möglich, sich so eine Mannschaft zusammenzukaufen.
Ja, stimmt.
Die hat irgendwie, sobald Spieler, ich glaube 2 Jahre kein Länderspiel gemacht haben im Handball, dürfen die für eine andere Nation antreten.
Ja, und da hieß der Kreisläufer dann auf einmal Miguel oder so.
Ey, und dann war Katar war so quasi so Oldstars aus Spanien und Serbien oder irgendwie so. Und die sind die ganzen als Kataris rumgelaufen und die sind dann auch irgendwie ins Finale gekommen oder also ganz, ganz komisch. Das war zum ersten Mal, wo ich gemerkt habe, Herr Katar, was machen die denn da? Ja, und danach die WM, die sich dann auch eingekauft haben und auf einmal auch, dadurch, dass man die WM hat, ist man ja auch qualifiziert. Ja, und in dieselbe Ecke geht es ja jetzt quasi auch für die WM 34. Also wir können schon mal darauf einstellen, bei der WM 34 spielt Saudi-Arabien mit.
Also Saudi-Arabien knüpft da ja nahtlos an in diesen, wie heißt das, Sportswashing, Greenwashing? Es gibt da so einen Begriff dafür, wenn Länder...
Ja, Greenwashing ist ja, glaube ich, eher, da geht es eher um die Umweltpolitik.
Ah ja, okay.
Ist das Sportswashing?
Ich glaube, es heißt Sportswashing, oder? Wenn man sein Land besser darstellt über Sport-Events.
Ja.
Ich glaube, so
aber,
heißt das.
Aber das ist ja dann jetzt echt die Frage, ob das überhaupt funktioniert hat. Weil im Falle Katar hatte ich gelesen, dass ein Großteil der Sponsoren negative Image, wie sagt man das, Imageverluste, ein negatives Image davon getragen haben, dadurch, dass sie bei der WM Sponsor oder Ausrüster waren.
Wir wollten doch auch Sponsor werden, oder nicht?
Wir wollten
und Saudi-Arabien.
Aber dadurch müsste die Preise sinken jetzt.
Ja, genau. Ja, vielleicht haben wir ja eine Chance, da irgendwie reinzukommen. Saudi-Arabien hat es geschafft, ohne Vergabe. Wie ist das denn möglich? Das geht mit Gianni Infantino. Also klar, das ist jetzt für den Fußball alles scheiße, aber der Plan ist mal wieder perfekt, oder? Also, das ist doch großartig.
Hervorragend. Ich hab diese Woche auch einen Kommentar gelesen, ich glaube von einem ARD Sportschau-Kommentator, Bark war das,
ja,
der
auch Markus, gesagt hat... Ja, Markus Bark. Markus
heißt Markus?
Heißt der so?
Ja, kann nicht sein.
Schon.
Das ist einfach Bark. Der Bark.
Der Bark, ja.
Der Bark hat gesagt, in jedem Fall war die Quintessenz...
Ja, oh so? Ja, das ist ein tolles Wort.
Quintessenz war, dass der Infantino mittlerweile... dass ihm so alles scheißegal ist, dass er einfach macht und er weiß genau, seine perfiden Spielchen, sein Rumgeschiebe, jeder kann es durchschauen, jeder durchschaut's, aber ist ihm egal.
Ja,
ist ihm einfach egal, weil er weiß, es kann keiner was machen.
Er weiß, es klappt ja eh, klar, die Taz schreibt da mal einen Artikel drüber, aber dann ist ja, man regt sich kurz auf, aber dann ist ja bei uns auch so, grundsätzlich, ja, ich verstehe das eh alles nicht, diese ganzen WMs auf 3 oder 4 Kontinente, 4 Länder haben das, ey, macht so einfach in Italien und fertig. Oder macht so eine WM einfach mal in Italien, ey.
Ich glaube, ein Stück weit sind da ja auch 2 Themen ineinander geflogen, die jetzt problematisch sind. Zum einen ist es ja, dass immer mehr Länder sich bewerben, die es einfach aus, wie du genannt hast, Sportswashing-Gründen machen wollen und die eigentlich nicht die Fußballkultur haben, um so ein Turnier auszutragen. Zum anderen bläht die FIFA diese Turniere ja so auf, dass es teilweise in einem Land gar nicht mehr möglich ist. Also ich glaube wirklich, dass selbst große Fußballnationen mittlerweile Probleme hätten, so ein Turnier auszutragen, weil ja demnächst 48 und ich würde behaupten auch, es dauert nicht mehr so lange, dann sind es 64 Mannschaften da teilnehmen sollen. So, und das mach mal mit deinen normalen 15 Bundesliga-Stadien.
Ja, das stimmt.
Weißt du, das wird ja wirklich schon problematisch. Und das ist natürlich ein Stück weit für die FIFA ja willkommen jetzt in diesem Jahr gewesen. Es gab ja mehrere Bewerbungen. Eine Bewerbung war ja von Argentinien, Paraguay und Uruguay, so als Südamerika-WM.
Und für die sind es ja so Jahrestage wichtig, ne? Also da ist immer wichtig, wo die Katzen vergraben werden und wann Jubiläen anstehen. Und 1930 hatten die doch ihre letzte, was hatten die? Hatten die eine WM da im eigenen Land?
Das war sogar die erste WM.
Die erste WM war das, ne?
Die erste WM war 1930 in Uruguay?
Uruguay? Uruguay, hat, ne? Uruguay das Ding auch geholt?
Ich meine ja. Also geholt haben
sie. Ja, ich hab's nicht geguckt damals.
das lief nicht.
Ich musste arbeiten.
Ja, stimmt, es war nachts. Es war nachts, darum habe ich es auch verpasst. Ist ja auch erstmal egal. Also die FIFA hat sich gedacht, das ist so eine besondere Situation, dass es sich 100 Jahre jährt. Und zur Feier des Tages, jetzt ist genau wieder eine WM, dann geben wir euch ein Spiel.
Ja, ja.
Ein Spiel. Weißt du, es spielen 27.000 Mannschaften mit. Es sind gefühlt, dauert jetzt schon hier 2 Monate. Es sind jeden Tag 4 Spiele. Und Uruguay sowie Paraguay und Argentinien kriegen jeweils ein Spiel.
Also WM 2030, es finden 3 Spiele auf dem südamerikanischen Kontinent statt. Und der Rest in Portugal, Spanien und dann nachträglich ist auch Marokko noch mit da reingekommen. Ne? Die haben sich ja dann...
Wobei... Ich glaube, dass die sich sogar als Dreier-Kombo beworben haben.
Ja, aber erst war nur Portugal, Spanien, dann ist Marokko noch dazu gestoßen.
Ist das so gewesen?
Ja.
Guck mal, das hätte ich gar nicht auf Schirm gehabt. Ich habe ja vor 2 Wochen schon erzählt, dass ich entsetzt war, dass die diese alte Schüssel in Rabat abgerissen haben. Ja, jetzt ist auch klar, die wussten schon, dass sie das Ding bekommen und dass da jetzt WM-Turniere in Rabat stattfinden müssen.
Exakt.
Ja, ich gucke mal auf die Uhr. 2023. Jetzt haben sie noch 6 Jahre Zeit, um das Ding da fertig zu machen. Die haben ja zumindest mal ein paar Spiele. Also ich finde so diese Kombi Portugal, Spanien, Marokko irgendwie noch völlig okay.
Ja.
So als interkontinentales Turnier. Ja, wie gesagt, also ein Land, auch selbst Spanien alleine und selbst auch mit Portugal zusammen, solche Turniere sind mit so einer großen Masse an Nationen wahrscheinlich so rein, wie heißt das, logistisch?
Ja, logistisch.
Logistisch gar nicht mehr machbar, weil du musst ja die ganze Mannschaft, die müssen alle irgendwie eine einigermaßen gute Herberge haben mit Training.
Dann kommen die Spieler da in Marokko an, ich kann es mir richtig vorstellen. Und dann steigen die ins Taxi. Ja, mein Bruder hat ja auch ein Hostel, ich bring dich mal dahin.
Ja, das ist ja auch so ein Unterschied von Tag zu Nacht. Überleg mal, die eine Nation muss die ersten 3 Spiele irgendwie in Madrid und Umgebung machen und die andere muss einfach irgendwo dann nach Marrakesch.
Das werden sicher Leute fragen, warum machen die das? Und das Warum ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Denn Kontinentalverbände, die eine WM austragen, die dürfen sich, glaube ich, nicht auf die kommenden beiden WMs bewerben, ne?
Genau.
Die haben da quasi sowas wie eine Art Sperre. Ja, und für 2034 sind dann UEFA, CONMEBOL und CAF, CAF, raus, weil die ja quasi dieses Dreierturnier machen auf 3 Kontinenten. USA, also CONCACAF, ist ja auch raus, weil die machen, glaube ich, auch Mexiko und Kanada, USA, machen 2026 zusammen. Bleibt im Endeffekt nur noch Ozeanien und Asien. Ja, Australien prüft wohl gerade. Viele sagen aber, dass die komplett chancenlos sind. Und AFC, der asiatische Verband, unterstützt ja offiziell jetzt auch schon Saudi-Arabien bei ihrer Bewerbung. Australien hat eine Deadline bekommen. Nicht von Saudi-Arabien, sondern von der FIFA. Und wenn die sich bis zum 31.10. nicht beworben haben, dann geht die WM automatisch nach Saudi-Arabien 2034. Ja. Das ist so das Kalkül, was dahinter steckt. Aber Saudi-Arabien natürlich frenetische Fußballregion, also die erste Liga in Saudi-Arabien, hatte letzte Woche einen Zuschauerschnitt von 5200 Zuschauern. Und bei einem Spiel waren 220 Zuschauer. Ist doch klasse, oder?
Knapp, super. Knapp unter der Regionalliga West, würde ich
sagen. Ja, würde ich jetzt auch mal behaupten. Und da spielen halt keine Stars.
Ja, ich muss sagen, irgendwo ist es ja auch noch erleichternd, weil dadurch ist ja Südamerika ein Jahr länger jetzt wieder befreit von irgendwelchen Sinnlos-Arenen. Weißt du? Also ein Turnier länger. Also jetzt, die können sich ja jetzt quasi auch erst wieder für 2038 bewerben. Also sprich, in 15 Jahren könnte frühestens ein richtiges Turnier wieder in Südamerika sein. Und so lange kann man da auf jeden Fall noch diese schönen Schüsseln in Argentinien und Umgebung wegmachen. Und deshalb finde ich irgendwie, ey, mach die Kacke doch in Saudi-Arabien, da juckt sie keiner.
Ja, also, ist echt so, ne? Dann baut das halt wieder ab. Oder
die steht da irgendwo in der Wüste, die Dinger rum. Es ist so, und mich juckt die WM ja irgendwie auch nicht. Da ist halt der einzige Punkt, den ich sage, ja, finde ich schade um Marokko. Also wenn die jetzt demnächst diese Schüsseln da alle abreißen oder irgendwelche Arenen hinbauen, kannst du dir vorstellen, dass Raja auf einmal in so einer Arena steht da?
Nee, hey, das wäre irgendwie
komisch, mit elektronischen, ne? Drehkreuzen und so eine Kacke?
Oder dass es da so richtige Stände gibt, dass du da Hotdogs kaufen kannst oder so. Sehe ich alles nicht, sehe ich auch nicht, ey.
Nee, also das, da habe ich noch ein bisschen Angst vor. Weil Portugal hat sowieso viele moderne Stadien, die werden es so hinkriegen. Und Spanien, keine Ahnung, also das ist...
Ich war auch mal bei Tanger, heißt das, glaube ich, ne?
Tanger? Ich hätte Tanger gesagt.
Tanger. Ich war mal bei Etihad Tanger und wollte mir in der Halbzeit einfach ein Wasser holen, weil eigentlich gibt es da ja nichts außer Wasser und so ein zugeschweißtes Brot mit so einer Ekelsalami drauf oder so, weißt du? Ey, und dann waren, das war so nämlich freitags oder so, und dann waren die alle am Beten. Und ich bin das die Treppe runter.
Im Snackshop oder
was? Ja, die waren überall am Beten. Die lagen alle auf dem Boden mit ihren Teppichen auch. Und was machst du denn dann? Wärst du über die drüber gestiegen? Macht man das? Ich hätte halt immer nie drüber steigen können, wie bei so einem Penner in der Sparkasse, weißt du?
Aber, hey, ich glaube, muss man kurz warten, oder?
Ja, aber es hat, ja, ich bin noch zurück im Block. Ich wusste,
ist sowieso schwierig in Marokko.
Oder darf man nur so Betende dann zickzack laufen? Ist das respektlos? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach zurück im Block und habe gesagt, ey,
Hürden laufen.
Die beten alle. Was soll ich denn jetzt machen, ey?
Aber ich finde es sowieso schwierig in Marokko. Da gibt es ja Räumlichkeiten, das sind dann Gebetsräume. Die haben aber eine gewisse Grundähnlichkeit mit so diesen Pissoirs, wo man an die Wände pisst.
Ja, stimmt.
Weißt du, da rinnt dann so Wasser die Wände runter. Und also ich werde jetzt keinen Namen droppen, aber ich kenne eine Geschichte von jemandem, der das schon mal missverstanden hat.
Der einen Gebetsraum gepisst hat?
Mhm.
Ach du Heilige.
Also ganz ehrlich, das war, glaube ich, in so einem Bahnhof oder sowas. Und es sah halt wirklich, also ist dann so ein bisschen abgelegen, diese Räume. Und wenn du da so eine Wand siehst, wo Wasser runterrennt, dann gehst du doch davon aus, dass das ein Pissoir ist. Klar, hätte man in Marokko jetzt nicht unbedingt von ausgehen müssen. Aber
Scheiße.
Und das, also das kann ja echt gefährlich werden, ne?
Ja, ja, ist ja auf jeden Fall gut, dass Großkreuz nicht mehr für Deutschland spielt. Den sehe ich auf jeden Fall auch im Gebetsraum. Das ist eine schöne Grüße.
Ist aber, muss man dazugeben, ist aber auch schon locker 15 Jahre her.
Ja, also, okay.
Damals also. War man noch nicht so bewandert, was die Kultur angeht, glaube
ich. Ja, ich bin einfach wieder.
Gott, ist diese Geschichte erzählt, ey.
Ich bin einfach wieder reingegangen ins Stadion, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich jetzt machen soll und habe dann einfach nichts getrunken oder auch mir nicht dieses Schweinebaguette.
Genau das.
Wobei Schweinebaguette wird es auch nicht gewesen sein.
Aber Schweinefraß wird es gewesen
sein. Schweinefraß definitiv, ey. Nee, und wenn du dann in Marokko, stell mal vor, du hast dann in Marokko so, du musst dir erst Chetons holen. Weißt du, irgendwelche aufladbaren Karten, ey, das ist doch alles Schwachsinn.
Ey, weißt du was? Selbst die würden gefälscht werden.
Und das auch, und man kann ja auch gar keine Drehkreuze machen, weil man hier reindrängeln muss. Das geht ja auch nicht, da werden ja Leute sterben.
Das, ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also, wie sollen die.
Wie soll man jetzt noch das Stadion
stürmen? Wie soll Rascha denn die ganzen Leute ins Stadion kriegen? Das funktioniert doch alles überhaupt nicht.
Nee. Man kennst du das auch oft in so neuen Stadien, aber in so Ländern, wo die Stadien neu sind, aber man gar keinen Bock auf diese Technik hat und diese Drehkreuze dann auch einfach ausgeschaltet werden.
Ja,
und
so,
rums geht, ja, das ja, kannst ja. Da immer durchgehen, scheiß drauf. Obwohl man es eigentlich anstellen könnte, ja.
Ja, also grundsätzlich finde ich es teilweise die Elektronik den Leuten quasi zu hoch ist.
Weißt ja, du? Ja, genau,
auch,
genau.
Selbst wenn es funktionieren würde, die haben gar keinen Bock, sich zu kümmern, wenn was absolut nicht funktioniert. Und dann einfach, ja, da geht doch da rechts durch, da rechts ist doch kein Tor, mach doch so.
Aber es gibt immer so spezielle Länder, wenn das dann mal nicht geht, in Deutschland würde dann kommen, da würde ich Sie bitten, einmal zur Clearingstelle zu gehen, die ist da vorne rechts. Wenn du in anderen Ländern zeigst, hier mein Ticket geht nicht, ja, komm rein.
Ja.
Das ist so oft so, großartig, ey. Ja, so viel erstmal zur WM 2034. Also wir werden da Sponsor, oder?
Wir überlegen uns das noch. Saudwitz-Arabien. Die WM.
Saudwitz-Arabien. Ja, ja, wir können ja auch gut schneiden. Hier wird ja auch immer viel geschnitten bei uns im Podcast. Da bewerben wir uns auf jeden Fall.
Ja, das klingt top. Das wird auch günstig sein, wenn die ganzen Unternehmen ein negatives Image machen.
Findet die WM dann eigentlich nur in Saudi-Arabien statt oder wird die dann auch zerstückelt?
Ich glaube, die findet in Saudi und in Arabien statt.
Und Newcastle. Ein Spiel ist in Newcastle.
Ja. Oh, ey. Sollen wir eine Wette machen?
Was
soll
man eine, das Einspiel in Newcastle?
Das wird wirklich passieren.
Ja, hundertprozentig.
Das wird wirklich passieren.
Aber eine Wette macht ja nur Sinn, wenn einer dafür ist. Also einer dafür und einer dagegen.
Ja, wir wetten beide dafür.
Ich habe bei Milan Dortmund eine Wette gewonnen, Tim. Während des Spiels.
Milan gegen Dortmund, 0-0.
Also Dortmund gegen Milan.
Milan 0-0, ja.
Ich habe gesagt, Milan wirft in der ersten Halbzeit 3 Fackeln auf den Boden. Wir haben 10er gewettet, dass das passiert. Und es ist wirklich passiert.
Bei Tipico?
Ja, bei Tipico, genau.
Ich suche das immer. Boah, weißt du noch die Zeiten, als es bei Tipico, ich glaube, es waren ja nicht Tipico, sondern so andere Randanbieter, die auch angeboten haben, auf einen Spielabbruch zu wetten?
Ja, es gab mal in Dänemark einen Wettanbieter, der, haben wir schon mal erzählt, aber da hatten wir nicht so viele Hörer. Erzählt? Ja, aber
Erzähl die Geschichte.
Da hatten wir bei weitem noch nicht so viele Hörer. Beim Kopenhagen-Derby gab es mal die Wette, dass es eine Spielunterbrechung gibt. Da haben dann einige drauf gewettet, auch hohe Summen.
Und die Quote war auch gut, ne?
Die Quote war, glaube ich, auch gut.
Ist das so eine 4-5er-Quote?
Ja, ich glaube schon. Und da haben auch einige drauf gewettet, die dann auch dafür gesorgt haben, dass das so stattfindet. Großartig. Ich weiß nicht, ob das Geld musste ja ausgezahlt werden.
Ne? Die muss ausgezahlt werden.
Ja, top.
Aber es ist einfach geil.
Gab es nie wieder danach.
Die Wette oder Spielunterbrechung. Ja. Eigentlich ist es ja Wettmanipulation. Ist das
eigentlich
so,
Wettmanipulation.
Ne?
Ja, absolut, ey.
Naja. Schön, dass wir das auch mal erzählt haben.
Die Wettmafia, die könnte auch in Alkmaar unterwegs sein. Alkmaar klingt also wie so eine dubiose Stadt irgendwie, ne?
Gar nicht.
Findest du nicht?
Ich bin Alkmaar, ich war jetzt echt schon ein
paar Mal. Warst du schon in Alkmaar?
Ich war nie häufig da. In Alkmaar. Ich muss, also ist hier ein bisschen Witz privat, aber ich habe tatsächlich früher oft Familienurlaub in der Ecke gemacht. War damals so regelmäßig in Ostern rum in Alkmaar, beziehungsweise in den Stranddörfern da.
Also alles sauber in Alkmaar.
Es ist wirklich eine richtig schöne Stadt. Da kann man auch gut mal 2-3 Tage verbringen und auf den Käsemarkt gehen und so weiter. Das ist wirklich, also das ist Holland, wie man Holland sich vorstellt eigentlich. Mit so Windmühlen und Käse und
viel Käse liegt da überall rum.
Überall ist Käse. Ja, der Markt, auf dem Markt liegt ja wirklich alles voller Käse. Kennst du den Alkmaarer Käsemarkt? Kennst du gar nicht?
Nein,
kenn ich alles, nicht. Das sind alles diese Riesenkäse.
Diese Laibe?
Ja. Ja, das ist, also wenn jemand so Holland so kennenlernen will, wie man sich das schon vorstellt, dann muss man nach Alkmaar fahren.
Sollen wir einmal kurz über das Spiel von AZ sprechen gegen Legia? Denn da gab es ja ein Novum. Also wir haben ja letzte Woche schon über Polizeigewalt in Spanien gesprochen, die uns auch durchaus bekannt ist. Polizeigewalt in den Niederlanden ist auch immer so ein Ding, ne? Also die arbeiten viel mit Pferden, ne? Da müssen die Pferde immer herhalten.
Die sind auch so restriktiv irgendwie. Das ist so, bei den Holländern, ich habe immer das Gefühl, die versuchen zwar lange so alles so auf so einer Kumpelebene zu handhaben.
Ja, doch.
Aber die offiziellen Maßgaben sind ja immer schon mega streng. Also alleine schon diese Anreisepflichten, die es in Holland gibt.
Aber du hast recht, auf den ersten Blick sind die niederländischen Cops erstmal korrekt.
Als wir
nach Amsterdam gefahren sind, ICE war ja auch, jo, moin, grüße euch, ihr geht in die Stadt, alles ist gut, niemand da. Aber in Portugal, da wirst du schon
vermummt empfangen. Fresse, wenn du aus dem Zug rauskommst.
Ja, Tag, hier ist er, zack, Zähne weg. So ungefähr. Aber, stimmt, du hast recht, die sind erstmal nett auf den ersten Blick.
Ja,
ne?
die handelnden Beamten da, die haben, glaube ich, erstmal so, die sehen in ihrem Job erstmal nichts, dass sie so den Dicken raushängen lassen müssen, weißt du? Das ist ja teilweise so, wo in Deutschland, in manchen Städten hast du das Gefühl, ja, die wollten aber auch nur Bulle werden, damit sie ein bisschen ballern können. Und sich kloppen können.
Ja. Grüße in den Süden.
So, weißt du, aber in Holland hast du schon das Gefühl, ja, die wollten einfach Polizist werden, wollten ein bisschen was Gutes tun, so für Recht und Ordnung sorgen, hier ein bisschen an der Verkehrsampel gucken, dass die Leute nur bei Grün gehen, solche Leute sind das so.
Die waren so mit 18 lagen die so im Urlaub so, ach, ich werde Polizist.
Aber diese.
Alles klar, Job.
Diese gesetzlichen Rahmenbedingungen, die es in Holland gibt, die sind schon immer sehr, sehr streng irgendwie. Relativ zügig gab es ja bei dem Spiel Ajax gegen Feyenoord schon dieses komplette Gästeverbot, gefühlt seit 15 Jahren.
Deswegen dreht Feyenoord doch immer so durch, wenn die Ausländer spielen.
Ja, ja.
Die müssen das irgendwo rauslassen.
Die waren schnell mit Gästefanverboten dabei.
Ja, ja.
Klar, Hooliganismus in Holland war auch immer schon ein Thema, ne? Die haben sich auch schon früh die Mappen eingezimmert. Und und seit Jahren ist ja dieses Anreiseding, dass ganz, ganz viele Gästefans nur mit so einer Buskombi fahren oder Autokombi, sowas gibt es ja immer. Also das Prinzip dahinter ist dann ja, dass du quasi nur einen Voucher bekommst für das Spiel, mit dem du zwar nicht reinkommst, sondern mit dem du nur sicherstellst, dass du deine Karte bekommst, und dann musst du irgendwie, ist dann so ein Zeitfenster von 3 Stunden vorm Spiel bis 1,5 Stunden vorm Spiel, wo du an irgendeinem Parkplatz dein Ticket eintauschen kannst. Das heißt, du musst in Person dann da sein, aus dem Bus aussteigen, Karte tauschen und dann kannst du erst zum Gästeblock
fahren. Und das ist ja zum Teil komplett absurd, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Ajax-Fan aus Venlo kommt, was ja jetzt nicht unabwegig wäre, weißt du?
Ja, ja.
Dann müsste der ja, wenn der Ajax bei Venlo spielt, erst nach Amsterdam fahren und dann mit Amsterdam nach Venlo fahren.
Ja, ja.
Das ist ja so blödsinnig da.
Aber und das ist ja tatsächlich teilweise die Praxis, ne? Das
ja,
ist
ja,
ja wirklich die Praxis, dass Gästefans, die nicht aus der Stadt selber kommen, beziehungsweise dort nicht wohnen, dass sie erst irgendwo hinreisen müssen, damit sie gemeinsam mit dem Rest anreisen dürfen. Also du kommst quasi...
Auch mal an Klimawandel denken.
Ja, du kommst, also wenn du in Amsterdam wohnst und bist Feyenoord-Fan, warum auch immer, du kommst nicht in den Gästeblock, ohne vorher nach Rotterdam zu fahren und dich da in irgendeinen Zug oder Bus, beziehungsweise zu dem Spiel kommst du ja eh nicht, war ein ganz schlechtes Beispiel jetzt. Aber grundsätzlich kommst du als Gästefan da gar nicht rein, wenn du nicht erstmal in die Gästestadt fährst oder auf irgendeinen Autoparkplatz, wo dann diese Tickets getauscht werden, also wo du dann die Voucher gegen Tickets tauscht.
Eigentlich kommst du auch nicht ohne Ticket ins Stadion, es sei denn, du kommst aus Warschau. Denn Legia hatte, glaube ich, auch zu wenig Tickets und die haben, glaube ich, den Eingang gestürmt. Das hat dann auch ganz gut geklappt, kann man sich auch gut vorstellen, ne? Die kriegen das gut hin, sind da ein bisschen rabiater vorgegangen, haben die Cops da auch ein bisschen abgezogen. Ich habe ein Foto gesehen von Helm, irgendwie geklaut wurde, Pfeffer wurde auch abgezogen, ein paar Knüppel, wie man das so kennt von Legia. Dementsprechend herrschte Aufruhr. Nach dem Spiel wurden dann die Gäste erstmal im Block gehalten. Es gab eine, wie nennt es, ich komme nicht aufs Wort.
Blocksperre.
Es gab eine Blocksperre.
Eine klassische Blocksperre.
Plus Spieler. Der Spielerbus wurde auch blockiert. Das wurde aber den Offiziellen dann irgendwann so ein bisschen zu bunt. Und da gibt es dann wirklich Videos, wo der Vereinspräsident mit so einem Schild von so einem Bullen umgekloppt wird. Und alle Spieler brüllen im Bus, wie als wäre es ein Filmbus. Ey, ey, so richtig geil. Und ja, dann knallt es da so ein bisschen mit den Ordnern und zwei Liga.
Also du musst mal eben nochmal, falls es jetzt irgendwie zu schnell ging, es geht wirklich darum, es geht um den Mannschaftsbus.
Es geht um den Mannschaftsbus,
und genau. Die Mannschaft, die Vereinsoffiziellen, die sich quasi mit den Bullen, den holländischen Bullen ballern da, ne? Ja. Darum geht's gerade.
Also der Vereinspräsident hat ein Schild an den Kopf bekommen und dann entsteht ja so eine Dynamik und dann gab es irgendwie so ein bisschen Rangelei und im Zuge dieser Rangelei wurden dann zwei Legia-Spieler verhaftet. Das wurde dann aber gar nicht preisgegeben. Das stand nicht in den Medien, sondern stand in den Medien, dass im Nachgang des Spiels ein Serbe verhaftet wurde und ein Portugiese. Und das passt aber genau, weil es von dem Alter auch genau zu den Spielern passt, wurde im Nachgang gesagt, ja, das waren die beiden Spieler, die da verhaftet wurden.
Aber ich finde es auch absolut bombastisch, dass bei einem Spiel Alkmaar gegen Legia Warschau, also ein holländischer gegen einen polnischen Verein, ein Portugiese und ein Serbe festgenommen werden. Ja. Ich auch denke, hä, welche Allianzen haben wir denn jetzt gerade nicht auf dem Schirm gehabt?
Ja, ja, genau.
Wer ist denn da mitgereist?
Stimmt.
Also,
Portugiese?
Ist Legia jetzt mit Sporting Braga befreundet oder wo kommt der her, ey?
Ja, und das schlug dann natürlich hohe Wellen. Ne? Das ging dann durch die Regierung. Ich glaube, irgendwo war auch so ein Treffen der Regierung in Grenada oder so.
Ja,
da war das
so
auch Thema.
G7-Treffen oder irgendwie sowas.
Da war das auch Thema und mit dem Außenministerium werden jetzt diplomatische Schritte eingeleitet, weil den beiden Spielern wird zur Last gelegt oder wird vorgeworfen, dass die das Ordnungspersonal misshandelt haben.
Ja.
So stand das irgendwie in der Bildzeitung oder so, ich weiß es nicht. Ja, und das ist jetzt so gerade das Thema. Bin gespannt auf das Rückspiel.
Das ist echt, ja, und das tut den Holländern nicht gut, ne, das Rückspiel. Das wird ihnen ja gar
nicht
gut tun.
Also, nein, das ist nicht gut.
Jetzt so eine Geschichte vorzumachen, also ich weiß nicht, wie die polnische Polizei da jetzt eingestellt werden soll, dass die Holländer beschützen. Aber da haben die doch keinen Bock zu.
Nee, sobald das dann auch so zu so einem Politikum wird.
Eben.
Da sind ja auch in Polen so alle so, unser Polen.
Genau, das ist so ein bisschen, wo wir vor 2 Wochen drüber geredet haben mit dem Thema, die Kroaten sind noch weiterhin in Athen,
genau,
im Knast, wo
genau.
Erst alle in Kroatien gesagt haben, ja, sperrt die Hooligans da weg, was brauchen wir die Leute? Und so nach 4 Wochen, wir sind immer noch nicht wieder frei. Lasst unsere Leute da wieder raus. So. Und,
ja, genau so ist
so es. Ähnlich wird es ja in Polen jetzt auch sein. Erstmal wenn es die Hooligans kloppen, da die niederländischen Polizisten, so, macht ein schlechtes Bild. Und dann heißt es auf einmal, ja, die Vereinsoffiziellen wurden vermöbelt. Ja, Moment, das ist ja unsere Polen.
Ja, und das ist auch so ein Ding, da gehen dann alle mit drauf. Ne? Da gehen dann alle so, die Legia-Spieler, so Spieler sind ja immer unantastbar, weißt du?
Stell dir vor mal. Allem, und wenn die auch bei Legia Warschau spielen, dann werden die auch... schon Schlimmeres erlebt haben als so ein paar holländische Bullen da vom Bus, oder?
Ja, und so ein Serbe, der bei Legia spielt, ist für mich auch schuldig.
Ja.
Da gibt es nicht die Unschuldsvermutung, gibt es ja nicht. Wir haben auch eine Bürgermeistergeschichte aus Holland, ne?
Oh ja, stimmt.
Vielen Dank, dass ihr uns immer auf holländische Bürgermeistergeschichten
habt. Neuesten Bürgermeister-Content. Also,
Bürgermeister-Content ist geil.
Wieder absolut. Ja, wieder so eine Geschichte, wo mir so ein bisschen die Ansätze fehlen, wie man da jetzt gegen vorgehen könnte. Also es geht
Bürgermeister entmachten.
Ja, grundsätzlich alle Bürgermeister entmachten.
Ich finde auch gefühlt das, so.
Ganz ernsthaft, also warum haben die überhaupt da eine Entscheidungsgewalt?
Ja, und Bürgermeister haben viel zu viel Macht. So, wenn jetzt mal so in Holland, wir gehen jetzt gleich drauf ein, die können kurzfristig Gästefans verbieten. Kann ein Bürgermeister. Und in Deutschland, da steht dann auf dem Spielplatz, das Spielgerät ist gesperrt. Unterzeichnet der Bürgermeister. Weißt du so? Was sind das für komische Gefüge, ey?
Also in Deutschland sperren Bürgermeister Spielplätze und in Holland Gästeblöcke.
Ja, das ist nicht okay.
Nee, ist echt nicht gut. Also ist ja wirklich komisch. Stell dir das in Deutschland mal vor, irgendwie Dortmund spielt gegen Bochum und am Samstagvormittag sagt der Bürgermeister, nee, Bochum-Fans wollen wir heute nicht in Dortmund haben. Hä?
Ja, das hat überhaupt gar keine Relevanz.
Nee, Volendam gegen FC Utrecht und das Spiel war an einem Freitag, kann das sein?
Kann sein.
Irgendwie habe ich Freitag im Kopf, ist ja auch völlig irrelevant. Auf jeden Fall wurde quasi erst am Vormittag dieses Spiels, beziehungsweise am Vormittag ist fast schon noch übertrieben.
Während der Anreise
der Gästefans, also 400 Utrecht-Fans haben sich dort angekündigt. Ich weiß gar nicht, ob das dann ausverkauft gewesen wäre. Also viel mehr passen da nicht in den Gästeblock.
Die saßen vermutlich auch alle in ihren Bussen.
Saßen natürlich zwecks Buskombi. Wahrscheinlich Utrecht hat ja auch ein paar Knallkörbe dabei. Da wird auf jeden Fall immer eine Buskombi geben, wenn Utrecht irgendwo anreist. Ja, und am Kreuz... Ich glaube, Edam-Volendam wurden die dann rausgezogen und die Bullen haben denen dann gesagt, ja, der Bürgermeister hat eben entschieden, wir wollen heute keine Gästefans. Und dann durften die nach Hause fahren. Sie sind dann zurück nach Utrecht gefahren und haben das Spiel im Fernsehen gucken
müssen. Haben die dann zusammen noch geguckt?
Im Stadion Galgenwart haben sie wohl irgendwie so ein Public Viewing in der Kneipe gemacht oder irgendwie sowas. Aber den wurde quasi ohne, und da hat auch überhaupt niemand so getan, als ob es ist nichts passiert. Also es wurde auch nirgendwo gesagt, dass es irgendwas passiert. Und selbst der FC Volendam hat sich via Social Media entschuldigt und nochmal distanziert von der Entscheidungsfindung.
Das ist peinlich.
Weil die gesagt haben, wir haben damit nichts zu tun. Also wir hätten heute gerne, die haben zwar auch nochmal betont, wir hätten heute gerne alle friedfertigen Utrecht-Fans im Stadion gehabt. Aber
da wären ja schon mal ein paar weg.
weg gewesen, gut. Aber das ist eine reine Entscheidung des Bürgermeisters gewesen am Tag selber. Und da finde ich, also wenn man schon dieses komische Prozedere hat, dass Bürgermeister irgendwie verfügen können, welche Gästefans anreisen dürfen, dann doch nicht mehr am Spieltag. Also da muss doch irgendwo eine Deadline geben, weil überleg mal, was das an Kosten und an Zeit...
Das ist einfach sinnlos.
Ja. Also die Leute haben alle für diesen Bus bezahlt. Der muss ja auch bezahlt werden, der ist ja gefahren erstmal.
Teilweise mussten die wahrscheinlich auch freischaufeln. Samstag müssen ja auch irgendwelche Idioten, müssen ja auch dann am Samstag los zur Arbeit, ne?
Irgendwelche Selbstschuld. Idioten, wenn die samstags arbeiten
müssen. Hört doch auf, samstags zu arbeiten. Aber die müssen sich auch irgendwie freinehmen. Ja, dann bist du da unterwegs, stehst du irgendwie...
Das Spiel war sogar tatsächlich freitags.
Ne? Entfernung ist das nicht... Ja, guck mal, dann... Entfernung ist jetzt nicht so weit, glaube ich, 80 Kilometer, aber es geht ja aus Prinzip. Absolut peinlich, oder? Das wäre mir viel zu peinlich als Bürger. Ich glaube, ein Bürgermeister drin sogar.
Also vor allem, wenn sowas, so eine Geschichte, die hätte es wahrscheinlich nicht in die Sendung geschafft, wenn das irgendwo in Südbosnien passiert wäre.
Ja, ja, weil es da keine Bürgermeister gibt.
So, da gibt es keinen Bürgermeister und selbst wenn die einen Bus zurückschicken, dann fahren die halt trotzdem weiter. So. aber dass sowas in Holland passiert, in einem Land, wo auf dem Marktplatz quasi Käseleibe rumliegen, die können doch nicht auf einmal im Spieltag selber Gästefans verbuchen.
Ja, und da kannst du ja auch schon, da kannst du wahrscheinlich auch das Parken per App bezahlen und so. So, die können nicht einfach Gästefans verbieten. Also das geht nicht. Das
finde ich auch nicht in Ordnung. So ein Käse.
Ja, das ist absoluter Käse.
Ja, Käse Holland, ey.
Ja, wir hatten das in München letztes geil mit dem Parken da, ne?
Ja.
Parkautomaten sind ja immer die letzte Schweinescheiße, weil entweder man bucht zu wenig und kriegt dann Zettel, obwohl man in der Situation eigentlich auch gerne nachbuchen würde die Zeit, aber man es halt eben nicht kann. Oder man parkt, man bezahlt viel zu viel Parkkosten, hat noch 2 Stunden Zeit und sucht sich ja noch irgendeinen Trottel, dem man das dann gibt, damit er nicht zahlen muss. Aber in München ist einfach wird in anderen Städten wahrscheinlich auch so sein, aber wir hatten jetzt die Erfahrung gemacht, einfach mit einer App, Start, Ende, fertig.
Also du drückst quasi deinen Startknopf und wenn du zum Auto kommst, dann drückst du in der App wieder auf Stopp.
Genau.
Und dann rechnet er dir quasi Cent genau, also minütlich ab, wie viel du jetzt da gestanden hast. War sehr, eine sehr praktische App. Also das,
ja, mach das auch mal hier in Lippstadt. Parken am Olympiastadion ist Gott sei Dank in weiten Teilen umsonst. Ist top zum Parken, oder? Olympiastadion? Kommst du immer weg?
Ich finde auch Olympiastadion, Berlin ist ja meistens auch ein Ding, wo man problemlos früh anreisen kann. Warum lachst du?
Ich muss da lachen, weil wir haben da mal einen richtig dummen Strafzettel bekommen. Ich weiß nicht, ob du da auch beteiligt warst. Wir waren mit 2 Autos, glaube ich, da. Und ein Auto, da ging der Kofferraum nicht zu. Oder irgendwas ging da nicht. Man konnte den Kofferraum nicht zumachen oder so.
Ich habe auch mal einen dummen Strafzettel in Berlin bekommen, aber das erzähle ich gleich.
Und dann hat das andere Auto, hat dann entgegen der Fahrtrichtung ganz, ganz nah an diesen Kofferraum geparkt, dass da keiner drankommt. Und der hat dann Strafzettel bekommen, weil er falsch geparkt hat.
Wie, es gibt einen Mindestabstand beim Parken?
Nee, der hat dann halt mit seinem Arsch vom Auto, hat er ganz nah an den Kofferraum dran geparkt. weil der dann hinten.
Also der war gegen die Fahrtrichtung.
Genau, ja, ja. Ah, genau. Verstehe. Und dafür haben wir dann Strafzettel bekommen.
Aber wir reden von dieser Chaussee da quasi zum Olympiastadion.
Das ist eine richtige Chaussee, ne?
Diese breite Zweispur, ja. Ja, da habe ich auch mal geparkt und hab da ein Ticket bekommen, weil meine scheiß TÜV-Plakette abgelaufen war.
Ach, das
also nicht wegen Parken, sondern weil diese scheiß Plakette abgelaufen war.
Ein Hack beim Parken. Wenn ihr in der Straße parkt, wo alle schon Strafzettel bekommen haben, parkt da trotzdem, nehmt euch einen Strafzettel von wem anders, dann kriegt irgendwer zwei.
Ja,
klappt
ja.
Immer.
Und der muss die eh nicht bezahlen.
Nee, der muss eh nur einen bezahlen. Ja, also ja. Da habe ich schon oft gemacht, das klappt.
Das ist absolut, absolut fair.
Hattest du schon mal eine Parkkralle?
Nee, Parkkralle, oh Gottes Willen, Parkkralle habe ich noch nie. Wobei, ich hatte schon echt Angst, wenn man irgendwo parkt und man sieht dann, dass so zwei Autos weiter eine Parkkralle verteilt wurde. Da habe ich dann richtig Angst vor.
Wir hatten das einmal in Sofia. Wir sind in Sofia aus dem Hostel raus, ich habe da direkt vorgeparkt. Ich dachte mir, gut.
Ich muss mal eben hier kurz diese Geräuschkulisse stören.
Ja. Ah, sehr gut. Wir haben in Sofia irgendwo vorm Hostel direkt geparkt und hatten dann am nächsten Morgen eine Parkkralle, wo wir auch schon echt Zeitnot hatten, zum Flughafen zu kommen. Und dann dachte ich mir, gut, was macht man denn jetzt? Wen ruft man denn jetzt
hier an? Das Problem ist auch, also bei den meisten Autoproblemen, die ich habe, insbesondere mit oder vor allem mit Mietwagen, ist mir erstmal. Ja, mal gucken, wie weit wir noch kommen.
Ja,
erstmal
ja, ja.
Weiterfahren.
Ja, ja, genau.
Bei einer Parkkralle
genau.
Könnte es natürlich schwierig sein.
Genau, bei einer Parkkralle stehst du da und ich habe gesagt, gut, ich weiß jetzt nicht, wie man da anruft, keine Ahnung. Haben wir jetzt erstmal eine Kippe angemacht, standen dann neben dem Auto, haben geguckt und was man so macht, man tritt da mal von Reifen so leicht, weiß so blub, blub.
Dann ist das Ding abgefallen.
Oder rüttelt da mal dran rum, obwohl man weiß, ja gut, das ist eh fest. Und dann kam da so ein Bauarbeitertrupp, die haben dann die Parkkralle losgemacht und haben gesagt, 5 Euro bitte. Und wir haben uns richtig überheblich kaputt gelacht, weil das nur 5 Euro gekostet hat und sind dann weitergefahren. Das ist die Story von der Parkkralle.
Und ich sag, die hatten nichts mit der Parkkralle zu tun.
Absolut nicht, nein, nein. Überhaupt nicht. Die hatten auch so einen Blaumann an und so. Ja, Union gegen Braga. Ich hatte Bock, Tim.
Ich wollte gerade noch erzählen, dass man in Berlin ja eigentlich auch deshalb immer gut parken kann, wenn man früh da ist. Weil Berlin, wenn man, egal ob man da um 15:30 spielt oder um 18:30, da macht man auch immer mehr als einen Ground an dem Tag, oder?
Ja, man ist immer früh in Berlin.
Unsere Hopper-Bubble hier, ey.
Ja, ja.
Man fährt doch eigentlich entweder freitags abends oder schon morgens um 6 los, dass man um 11 Uhr noch U19 gucken kann.
Ja, und das ist auch ein Spiel, wenn man vorher nichts anderes trugt, dann isst man was.
Ja, ja, genau.
So, weißt
ja, ja.
Du, man isst dann irgendwie. Man isst immer früh in Berlin.
Bei 15:30 halt auch gerne nach dem Spiel oder bei 18:30 vorher, ja klar.
Ja,
in Berlin kann man auch schöne Sachen essen.
Ja, in Berlin kann man fantastisch essen.
Currywurst zum Beispiel.
Hier gibt es nicht, wie heißt das, Mustafas Gemüsegrill?
Ja.
Wo immer so lange Schlangen stehen.
Ja,
ich sag,
ja.
Das ist die letzte Scheiße.
Aber das sind auch die Stars teilweise, ne? Ich hab letztens Kanye West gesehen in der Schlange. Das gab's gerade für so Fotos.
Da sind ja immer Schlangen, ne? Ich bin da einmal dran vorbeigefahren, da war es eine Riesenschlange. Da dachte ich, das kann doch nicht so geil sein, sich da jetzt anzustellen, ey.
Ja, schlimmer als im Dschungel, überall Schlangen.
Ja, ja, absolut. Boah, das war der Witz schlecht, ey. ich muss mal was anhören, aber dann kommst du mit Schlangen und Schlangen.
Schlangen und Schlangen.
Ich war bei Union gegen Braga, weil ich hatte ja im Podcast gesagt, hier, ich würde mir gerne ein Union-Spiel angucken. Dann habe ich irgendwie 5, 6 Nachrichten bekommen, yo, hier soll ich dir eine Karte besorgen. Und ich dachte, na gut, Braga Feiertag, ich habe nichts zu tun. Ja klar, fahre ich hoch für dich.
Braga am Feiertag.
Braga am Feiertag. Ja, und es ist ja Union gegen Braga, war ja einfach.
Und vielleicht sind die befreundeten Fans von Legia Warschau da.
Eben, genau. Den Witz wollte ich auch nochmal. Hast du das mitgenommen, ey? Das ist gleich dein Schlangenscheiß wieder aus. Union gegen Braga ist ja vereinshistorisch das erste Champions League Heimspiel von Union Berlin.
Ich wollte sagen, dass du jetzt sagst Union gegen Braga und jetzt vereinshistorisch dahinter fügst. Was kommt denn jetzt? Haben die schon beim Trainingslager 2003 gegeneinander gespielt? Oder
in Belek. Ja. nee, also historisch gesehen, erste Heimspiel von Union Berlin in der Champions League. Heimspiel in Anführungsstrichen. Und da müssen wir eigentlich direkt drauf eingehen.
Ja, aber das Spiel gab es tatsächlich schon, ne, oder? Haben die nicht in der Europa League schon mal gegeneinander gespielt?
Union Berlin, die Geschichte ist halt krass. Also wenn du überlegst, die haben hier 2006, hat uns jemand geschrieben, noch in der Oberliga gegen Falkensee-Finkenburg gespielt haben oder gegen Jeseljurt.
Jeseljurt, ja, stimmt.
Geiler Name, ne?
Ja, ja.
Und jetzt treffen die in der Champions League auf Real Madrid, ja, auf Braga, was jetzt eher so ein Conference League-Verein ist, aber nun gut. Und ich dachte mir, gut, fährst du mal hin, gibt's eine Geschichte zu erzählen. Du hast gerade geguckt, Braga gab's schon?
Tatsächlich, letzte Saison, dasselbe Spiel gewesen, aber in der alten Fasserei.
Ja, aber in der alten Fasserei.
Damals halt noch Europa League, ja.
Ja, okay. Jo, ich bin hingefahren, hab mir das ganze Spektakel angeguckt. Anpfiff war auch schon um 18:45, also absolut fantastisch. Stell mich in die Schlange, kompletter Platzregen, krassester Regen, den ich je erlebt habe. Ich war komplett nass. Und ich wusste genau, scheiße, ich bin jetzt das ganze Spiel über nass. Dann habe ich mich gefragt, wann ich jemals in meinem Leben so nass war und dachte mir, jo, bei Union Berlin gegen Dortmunds Amateure. Ich glaube, das war 2007 oder so. Ich war, glaube ich, gerade 18 und da war die alte Festerei, da war der Gästeblock noch nicht überdacht. Und da gab es immer so Schauermärchen. Hier Union hat eine krasse Fanszene.
Schauermärchen.
Gut, ne?
Da war das Absicht?
Nee, war keine Absicht. Gut, nee. Ich habe zu der Zeit auch immer viele Polen-Fanzinen schon gelesen, wo es auch viel um Schlagstöcke, Äxte und alles Mögliche ging, ne? Und ich bin mit dem Auto von meiner Mutter damals dann gefahren, habe mir das voll gemacht und habe im Kofferraum geguckt, da lag halt so ein Knüppel drin. Und das war halt so ein.
In dem Auto von deiner Mutter lag ein Knüppel?
Ja, so ein Holzknüppel zum Stabilisieren von so Pflanzen, weißt du? Wenn die Pflanzen irgendwie so ranken.
Klar. So wie die Baseballschläger immer zum Sport machen sind, ne? Genau.
Ich muss das leider zu den Nets Baseball zocken. Ich dachte mir, ja, komm, wer weiß, was passiert, ich lasse die Knüppel mal drin liegen, ne? Und wir waren dann irgendwie nur 4 oder 5 Autos auf dem Gästeplatz und die Bullen haben uns da irgendwo rausgezogen und haben natürlich die Autos kontrolliert. Ich dachte mir, scheiße, jetzt finden die Knüppel. Warum habe ich die nicht einfach da rausgenommen? Und dann musste ich mich da rechtfertigen, warum ich den Holzknüppel dabei hätte. Und ich habe halt gesagt, ja, das ist von meiner Mama und ich war gerade erst 18. Und dann haben die erst überlegt, mich für das Spiel mitzunehmen. Und ich dachte schon, nein, bitte nicht. Ich will
wegen Mamas
machen.
Blumen, ey.
Und haben dann aber meine Knüppel eingesackt. Und jetzt habe ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich es noch irgendwo habe. Ich habe so ein Schreiben, dass ich mir nach dem Spiel die Knüppel abholen kann im Polizeipräsidium. Ohne Scheiß. Da steht halt nicht Knüppel, da steht halt dann Holz.
Blumenstabilisator.
Und da wurden wir auch unfassbar nass im Stall. Da war ich auch bis auf die Unterhose nass.
Jeder hat doch so eine Geschichte, oder jeder weiß doch genau das Spiel, wo er so durchgenässt.
Am nassesten.
Also bei mir war es Borussia Europapokal in Reggio de Emilia.
Das war auch eine nasse Angelegenheit.
Boah,
ne?
bei Atalanta Bergamo, die ja ausgewichen sind in diese Bude, wo da, wer spielt da? Reggiana oder Sassuolo?
Sassuolo oder so.
Ja. Also so ein Ground, wo auch der Gästeblock komplett ohne Dach hinter
Tor ist. Wo Fische im Graben sind.
Wo Fische sind, echt. Also Gästeblock quasi, das Stadion ist viereckig, aber dieser Graben ist wie im Olympiastadion mit dem Wasser davor. Und da sind wir dann nach dem Spiel auch, also es war so ein Februarabend in Italien, das geht dann ja meistens noch so bei 10 Grad und dann aber Dauerregen, du bist klitschnass und wir hatten unsere Unterkunft da einfach in, wie heißt denn dieser Gebirgszug denn da?
Keine Ahnung, aber ich liebe das Wort Abruzzen. Das werden nicht die Abruzzen sein,
wir sagen
oder?
Mal, das sind die Abruzzen.
Wir sagen, das sind die Abruzzen.
Wir mussten auf jeden Fall da hoch und es wird immer kälter und immer kälter und irgendwann fing es an zu schneien und wir sind geendet, klitschnass bei gefühlt 0 Grad Dauerschnee und mussten dann in unsere Unterkunft noch einbrechen, weil wir nichts gefunden haben. Muss man eine gesonderte Folge drüber aufnehmen, weil das war eine riesige Geschichte. Ich glaube, die habe ich ja schon mal erzählt. Fällt mir gerade mal so auf. Ist egal. Wir waren auf jeden Fall klitschnass, mussten bei 0 Grad und Schnee in so eine Bude noch einbrechen, weil wir unseren Hostel-Gastgeber nicht gefunden haben. Boah, war das kalt.
Wie seid ihr eingebrochen?
Es war ein Hostel. Und wir haben quasi erst den Eingang nicht gefunden, dann irgendwann war eine Tür offen und dann waren wir in diesem Hostelbereich.
Dann habt ihr aber trotzdem den Eingang eingeschlagen, der zu war.
Nee.
Achso, okay.
Wir haben den offenen Eingang genommen und waren dann in diesem Vorraum, wo aber niemand mehr war. Es war scheinbar geschlossen. Es war nur noch diese Rezeption da, aber ganz praktischerweise waren hinter der Rezeption natürlich 1000 Schlüssel.
Ah ja, sehr gut.
So, und dann haben wir uns einfach willkürlich 2, 3 genommen, sind dann rein, haben ein paar Zimmer reingeguckt. Bei den ersten 2 lag, glaube ich, irgendwer am Pen und beim dritten war niemand. Dann sind wir einfach da rein, haben uns hingelegt. Und am nächsten Morgen um 8 Uhr kam auch kurz wer rein, guckte so, hat gesehen, da pennt wer, hat die Tür wieder zugemacht. Ja, und dann kamen wir dann irgendwann um, weiß ich nicht, 19 Uhr sind wir runter zur Rezeption und sollten uns dann erst was anhören, warum wir einfach eingebrochen sind. Also er hat uns zwar pennen lassen, sagt aber, das geht so nicht. Und dann habe ich aber gesagt, und das war wirklich so, ja, ich habe hier aber, ich bin Booking Genius Level 2 damals oder 3. Ich kann eine Stunde länger Check-in machen. Das stand da wirklich so. Da stand, die schließen eigentlich um 23 Uhr, aber mit Booking machen die dann halt bis 0 Uhr irgendwie offen. Und ja. Das hatte ich halt gebucht und dementsprechend habe ich als guter Deutscher auf meinem Recht gepocht und gesagt, ich kann natürlich bis 0 Uhr da einchecken. Da war kein Mensch mehr da. Ich so, was soll ich denn anders machen als hier einbrechen? Und dann haben sie sich auch entschuldigt, haben das Frühstück umsonst rausgehauen.
Das war, gut. Das
aber,
ist doch immer eine schöne Geschichte.
Ja.
Wie komme ich denn jetzt zu der Union-Geschichte wieder? Ja, ich war klitschnass.
Ja, ich muss zurück zu den Fischen im Graben, weil da einen Graben hast du ja auch gehabt.
Einen Graben habe ich auch gehabt. Ich war klitschnass im Olympiastadion und das Gute ist, wenn man klitschnass im Olympiastadion ist, da ist immer richtig windig, da zog dann noch der kalte Wind da durch. Und dann habe ich mir das Union-Spektakel angeguckt und ich muss sagen, klar, ist beeindruckend. 73.000 Unioner bei einem Spiel ist in irgendeiner Weise beeindruckend, aber das hat wahrscheinlich Dirk Zingler in entscheidender Person schon ziemlich verkackt. Also Das hätte man in der alten Försterei austragen müssen, das Spiel.
Ja.
Also es war von der
Atmosphäre. Das gleiche Spiel einfach vor einem Jahr in der alten Försterei stattgefunden.
Ja, das ist das Absurde daran. Ich glaube, so ein bisschen die Argumentation war ja, Union hat 56.000 Mitglieder, wäre cool, wenn wir die alle versorgen könnten. Die Kartenanfrage ist riesengroß. Wahrscheinlich hätten die 100.000 Tickets verkaufen können. Der Hype ist da. Ist ja auch alles cool. Die Geschichte ist toll. Ist beeindruckend, dass so ein kleiner Verein, in Anführungsstrichen kleiner Verein, wie die sich hochgearbeitet haben mit vergleichsweise fairen Mitteln.
Ich finde es immer schon geil, dass man jetzt heute mit dem heutigen Stand so Union Berlin. Das klingt immer noch so geil, der Union spielt jetzt gegen Napoli und gegen Real in der Champions League. Es klingt immer noch nach so einer Zwei-Welten-Geschichte, aber irgendwo ist ja Union schon in den letzten Jahren eine etablierte Bundesliga-Mannschaft geworden.
Voll.
Wenn man jetzt aber bedenkt, dass die im Grunde vor 10 Jahren auf einem ähnlichen Level waren wie Energie Cottbus oder so. Und wenn man jetzt überlegt, es könnte genauso gut jetzt gerade Energie Cottbus gegen Real Madrid spielen, weißt du, das klingt ja viel abstruser. Ist aber eigentlich dieselbe Geschichte, wird dahinter stecken.
Im Prinzip, ja. Im Prinzip genau das Gleiche. Und die haben ja auch wieder eine gute Transferpolitik jetzt im Sommer hingelegt, haben sich auch ein paar Leihspieler geholt, falls das Ganze dann nicht klappen sollte, damit die Kosten nicht da haben. Die machen das richtig gut. Aber man hätte in der alten Försterei spielen müssen. Weil das ganze Ambiente, zum Beispiel die aktive Fanszene, ist ja jetzt nicht richtig aktiv aufgetreten. Also die haben halt auf Gruppenmaterialien verzichtet, auf Schwenker verzichtet und so ein Kram. Und da war einfach dieses, ey, das ist jetzt das erste Heimspiel. Es fehlte einfach diese besondere Atmosphäre. Und ich dachte immer daran, ey, Borussia Dortmund hat gegen Arsenal gespielt. Das war das erste Champions-League-Spiel seit einer langen Durststrecke, seit einer sportlich-finanziellen Talfahrt. Borussia Dortmund ist aber schon ein Champions-League-Sieger gewesen. Borussia Dortmund hat mehrfach den Europapokal gewonnen. Und da war ja ein Feuer drin.
Und dann zimmert Ivan Perisic den Ball da in der 94. Unter die Latte, ey.
Da war ja richtig, du bist ins Stadion eine Stunde vorher, da war richtig was drin, da ging es schon richtig los. Wechselgesänge, du hast gemerkt, die Leute haben heute richtig Bock, es stand jeder. Ich glaube, es war sogar eine große Schwenkfahne auf der Westtribüne oder so, weißt du, weil das war ja noch, dass die Südleute da auf die Gegengerade mussten, Leute auf die Haupttribüne. Da war richtig was drin und bei Union Berlin war einfach so irgendwann im Vorprogramm 10 Minuten die Musik aus, es kam nichts, in der Hoffnung, jetzt wird sich hier warm gesungen. Ja, und dann kam halt nichts. Das ist irgendwie scheiße. Ja. Das war irgendwie so, ja, ein bisschen, ja, was heißt enttäuschend? Ich kann's ja.
Ist schon echt schade, weil Union erstmal dieses verkackte erste Auswärtsspiel dabei Real, das ist ja schon mal richtig scheiße gelaufen. Jetzt hast du so diese Heimspiele, wo man sich ursprünglich mal richtig drauf gefreut hat und im Grunde letztes Jahr Europa League gespielt hat und da war es halt eigentlich alles schon möglich. Hast einen Gegner, den du letztes Jahr genauso gespielt hast und zu 100%, wahrscheinlich war es letztes Jahr auch das erste oder
zweite Spiel in
Braga oder so, keine Ahnung.
Wird dann besser gewesen.
Wird besser gewesen.
Ja, normal.
Klar. Jetzt spielt Champions League und es ist halt nicht geil.
Was ich trotzdem sagen muss bei Union Berlin, die Fanszene trifft da schon den Ton aller Stadiongänger. Also die machen das schon richtig gut. Die haben so einen Stil in den Gesängen, wo so richtig lange Pausen drin sind, weißt du? Wo du so lange Zeit hast zwischen den verschiedenen Versen, dass du zwischendurch eine Kippe rauchen kannst. Aber die Leute steigen halt mit ein. Und es war teilweise so brachial laut. Das war einfach nur beeindruckend. Oder auch, da kostet im Unterrang kostet ein Sitzer 70 Euro. Alle stehen. Logisch.
Ja.
Weißt du, sowas ist geil. Das hat echt, das war schon, Union ist schon in irgendeiner Form besonders. Und die Atmosphäre war auch gut, muss ich sagen. Es war auch gut. Aber ja, es fehlte so ein bisschen dieser Spirit. Und den hat das Olympiastadion halt vollgenommen.
Ich weiß, das ist natürlich auch mega schwierig. Also zum einen hast du natürlich mit der Masse auch einen viel schwierigeren Anspruch, die Leute alle dazu zu kriegen, was zu machen. Und zum anderen, Olympiastadion ist jetzt auch nicht gerade atmosphärisch das beste Stadion.
Genau, und dafür war es halt wirklich top. Also dafür sind halt teilweise dann wirklich da alle mit eingestiegen. Der Stil der Gesänge, ja, kann man mögen, ich weiß nicht genau. So meins ist es jetzt nicht unbedingt immer, aber die Leute ziehen halt mit und das hat schon Bock gemacht. Sportlich dann auch 2-0 geführt, das war natürlich auch geil, aber Braga hat das Spiel dann gedreht, auch eher unverdient. Das war natürlich dann irgendwo ein bisschen schade, weil Union noch so eine sportliche Durststrecke gerade hat. Aber alles in allem war es halt ganz cool, hat halt Bock gemacht, sich das mal anzugucken. Aber dieser letzte Spirit hat irgendwo gefehlt. Union hat dann auch eine große Choreo oder Spruchbänder gemacht gegen die UEFA, gegen die ganzen Stadionrichtlinien. Ist ja auch richtig, ist ja auch viel Blödsinn, was die da alles fordern. Aber letztlich, man hätte es ja auch da stattfinden lassen können. Mhm. Zumindest hat der Dirk Zingler ja gesagt, theoretisch geht das. Wir müssen ein bisschen improvisieren, aber theoretisch geht das. So habe ich es zumindest im Kopf und hat sich dann aber dagegen entschieden. War im Nachhinein die falsche Entscheidung. 100%ig die falsche Entscheidung.
Ja,
das war mein Tag in Berlin.
Ja, es ist schade, dass dann auch quasi das Sportliche noch dann fast zum Überlaufen bringen will und nun jetzt beide Spiele in der Nachspielzeit verloren. Das ist wirklich bitter.
Ja.
Und es war übrigens, das mal eben so als Fun Fact, also ich sage ja immer, Fun Fact sind ja eigentlich gar nicht funny, aber es war jetzt quasi das 8. Europapokal-Gruppenspiel von Union und es war das erste Spiel, was nicht 1-0 ausgegangen ist.
Krass.
Also die haben in den letzten, ich habe es nämlich gerade eben nochmal nachgeschaut, weil ich habe ja geguckt, dass Union letztes Jahr auch Braga in der Gruppe hatte. Damals haben sie übrigens gewonnen. Jetzt ist natürlich bitter, dass sie jetzt in der Champions League es gegen den gleichen Gegner nicht schaffen zu gewinnen. Die haben damals tatsächlich 4 Spiele 1-0 gewonnen und 2 Spiele 1-0 verloren. Jetzt das erste Spiel bei Real ja auch wieder 1-0 verloren. Das heißt, die haben bisher 7 Gruppenspiele gespielt, alle 1-0 ausgegangen. Und jetzt sind leider viele Tore gefallen. Wenn sie es bei einem belassen hätten, hätten sie es gewonnen.
Aus Braga waren so 200-300 Leute da. Mehr Infos kann ich dazu nicht geben.
Müsste in Warschau nachfragen.
Ja, ja, du musst mal gucken. Ich denke, viele werden noch da in Utrecht, in Warschau, in Alkmaar.
Sie sitzen noch in Alkmaar im
Knast. Ja, ja, viele waren noch in Alkmaar im
Knast. Die freuen sich gerade mit den netten Polizisten in Holland an.
Ja. Jo, Tim, du warst nicht in Berlin, sondern in Bremen.
Hab Union ja trotzdem gesehen am Samstagnachmittag.
Oh ja, wir haben Union gesehen. Diesmal dann auch mit Schwenkfahren.
Boah, also da müssen wir mal kurz noch, eigentlich machen wir ja keine Borussia-Berichte, aber diese VAR-Scheiße am Samstag war ja mega nervig.
Ja, ja, abschaffen. Bürgermeister und VAR abschaffen.
Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich habe am Samstag in der ersten Halbzeit da echt gestanden und mir überlegt, ey, willst du dir diese Kacke noch antun? Alleine da erste Situation, völlig egal, was am Ende entschieden wird, ne? Aber allein da 4 Minuten zu warten, dann nochmal hinten raus 2 Situationen, die jeweils 2-3 Minuten dauern. Und ich meine, ich bin ja auch genervt, dass es jetzt zurzeit immer so diese riesigen Nachspielzeiten gibt, aber die Nachspielzeit waren 6 Minuten und alleine die erste Videobeweisentscheidung hatte annähernd 6 Minuten gedauert, irgendwie so 4,5 Minuten oder irgendwie sowas.
Allein, dass in der ersten Halbzeit 6 Minuten Nachspielzeit sind, das sollte so nicht sein.
Nein.
Das ist echt absolute Nervscheiße.
Absolut albern und dann, boah, war das nervig, ey. Da muss ich mal einmal kurz drüber auskotzen und also in meinen Augen müsste eigentlich noch viel mehr dagegen getan werden, dass dieser Videobeweis bestand hat, weil, also was in den letzten Wochen passiert ist, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen bei Liverpool gegen Tottenham?
Ja.
Ey, da hat der Verband ja jetzt auch wie nennt man es, die Kommunikation zwischen Schiris und VARs da veröffentlicht, wo dann der VAR irgendwie so die Entscheidung geprüft hat. Also, um euch mal kurz mitzunehmen, es gab ein Tor für Liverpool, was on-field, heißt es glaube ich, aberkannt wurde wegen Abseits. Dann haben die sich das angeguckt da in der Hütte und gesehen, war kein Abseits und haben dann so nach dem Motto die Info rausgegeben, war alles in Ordnung. So, ne, und dann hat der Schiri das übers Ohr gehört und sagt, alles in Ordnung, okay, dann haben wir ja die richtige Entscheidung getroffen. So, und hat dann quasi weiterhin Abseits stehen gelassen. Und dann merkst du richtig, wie auf einmal allen der Arsch sowas von auf Grundeis geht. Stopp, halt das Spiel wieder an. Nicht in Ordnung.
Spielstopp.
Das Tor war in Ordnung, nicht die Entscheidung. Und der Schiri ruft da richtig durch, ich kann nicht mehr anhalten, wir spielen schon weiter, ich kann nicht. Und dann merkst du richtig, wie alle merken, oh, das ist kacke gelaufen. Und solange es solche Entscheidungen gibt, darf der VAR eigentlich nicht Bestand halten. Also ich bin ganz, ganz großer Verfechter von VAR abschaffen. Also mit Abseits kann man noch drüber reden, aber solange es solche Sachen dann auch noch gibt, weil diese Foul-Geschichten sind ja nochmal eine andere Sache, ne? Wo du 3 Zeitungen brauchst in super Slow-Mo, um dann zu sehen, der war vielleicht leicht dran oder war berührt oder auch die Hand, war die mit Absicht da oder war die angelegt, also eine Scheiße. Jetzt hast du über 90 Minuten dann immer noch irgendwie eine Fehlentscheidung, die ist ja viel entscheidender. Früher hieß es immer, sowas relativiert sich im Laufe der Saison. Jetzt relativiert sich nichts mehr im Laufe der Saison.
Ja, du musst Glück haben mit den Fehlentscheidungen.
Ja, genau, du hast jetzt eins.
Also genau wie vorher, nur ohne Videobeweis.
Ja, und vor allem, früher hat sich das durch die Masse der Fehlentscheidungen halt wirklich mehr relativiert. Du hast halt pro Saison 10 Pro, 10 Contra gehabt. Jetzt hast du im schlimmsten Fall noch eine oder 2 pro Spiel, die dann aber sich viel wahrscheinlicher anhäufen auf einer Seite. Also, ne, das so ein Spiel mit einer Fehlentscheidung ist ja viel ausschlaggebender, als wenn es früher auf beiden Seiten 5 gab.
Ja, und es nervt einfach, dass nicht einfach mal zurückgerudert wird bei einer Sache, wo man merkt, das läuft hier nicht.
Ja,
und wenn Union Berlin ein Tor macht und das wird aberkannt und die Südtribüne Dortmund danach ausrastet und scheiß DFB ruft, obwohl ja ein Tor aberkannt wird, dann ist es doch falsch. Es ist falsch, was da passiert. Sowas wie Torlinientechnik, top Idee.
Ja,
so cool. Klappt gut, top. Aber VAR, müssen wir keinem erzählen, sieht ihr da genauso, abschaffen.
Das ist echt eine Katastrophe. Es macht ja auch diesen Stadionbesuch kaputt, ne?
Absolut.
Also wie man wieder jetzt am Warten war und gucken war, kann man sich überhaupt freuen und dann freust du dich ja auch nicht wirklich. Also ich war schon heilfroh, dass dieses 2-2 von Schlotterbeck dass da eigentlich nichts war, wo man sich so gut freuen konnte, weil man denkt, da war nichts, aber nachher hat dann doch noch einer in der Schusslinie in den Abseits gestanden oder so. Das ist echt nervig, ey.
Gab's das bei Bremer SV auch?
Ich hab mir gedacht, kein Bock mehr auf Profifußball mit VAR. Ich mache am Sonntag einen schönen Amateurfußballkick.
Denn beim Bremer SV wird Fußball ja noch groß geschrieben, habe ich gehört.
Ey, der Bremer SV ist echt ein geiler Verein. Ich war am Sonntag dann zu Gast beim Bremer SV, die Stadion am Panzenberg, auch eine super Hütte. Also
Wo spielen die eigentlich? Regionalliga Nord, ne?
Das ist Regionalliga Nord, ja. Okay. Ja. Ist jetzt seit einigen Jahren wieder Regionalliga Nord, hatten den VfB Oldenburg zu Gast, also auch eine der größeren Nummern in der Regionalliga Nord. Ist
Absteiger?
Ist jetzt in der Regionalliga Nord auch nicht so schwierig, da eine große Nummer zu sein, wenn man sonst gegen ja, Eggestorf Langsräder spielt oder irgendwie sowas. Das, doch, das ist ein Assel. Aber
der VfB... Jeddelo 2, auch immer ein gutes Beispiel.
Jeddelo 2,
SSV Jeddelo 2,
ja, ja. Nee, der VfB Oldenburg ist eine andere Nummer, also das ist dann durchaus ein Verein, der da auch ordentlich Gästefans mitbringt. Ich würde sagen, so 300 waren es. Fangen wir erstmal am Stadion an. Also Stadionbesuch, die haben so ein bisschen was von so St. Pauli. Also ist natürlich auch mit Marketingagentur gearbeitet. Aber
sind die kultig?
Ja, ist ein Kultverein. Okay. Also man merkt man schon sehr, dass da Wert drauf gelegt wird, dass es ein Kultverein ist. Aber das finde ich trotzdem sympathisch, absolut. Also einer der Slogans hast du ja gerade schon gesagt, bei uns wird Fußball groß geschrieben. Selbstverständlich alles klein geschrieben,
das
finde ich schon mal gut.
Das trifft meinen Humor nervös.
Ja, meine auch. Ich find's witzig, ey. Ich finde das top. Oder auch dieser Claim, Bremer SV seit 1962 nicht in der Bundesliga. So, weißt du, das ist so, ja, ist, ich finde es lustig. Ein sehr alternatives linkes Publikum da, eine gegengrade Fangruppe, die auch so klassisch gegengradig quasi ein bisschen was macht. Die hatten sogar ein Intro.
Gegengradig was macht, sehr gut.
Ja, so ein bisschen malen, so einen klassischen.
Ja, für mich hatten die so Luftballons, Konfetti, genau, wenn ich das so ausmale. Und, ja, und Band hochgespannt. Genau,
und die hatten sogar, und das ist ja fast schon mehr als gegengerade, so eine Choreo. Ich war leider spät dran. Ich war sehr, sehr spät dran und war noch quasi im Reingehen. Da haben die Konfetti-Shooter da schon hochgeschossen mit dem Intro-Spruch, was sie hatten. Deshalb, wer es bei Insta gesehen hat, das Bild war da deshalb ein bisschen das Bild war scheiße. Ich war mit dem Foto überhaupt nicht zufrieden. Ich mache ja auch gerne noch von den Aktionen ein, zwei schöne Bilder, dass man das Ganze, dass wir das Ganze hier bei Insta begleiten. Das hat nicht so gut geklappt. Ich muss aber auch zugeben, ich habe damit nicht gerechnet und wenn ich im Vorfeld, wenn ich viel früher da gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich so positioniert, dass ich den Gästeblock gut im Blick habe und ja, so ein, zwei Fotos vorher von der Bremer SV-Fanszene mache. Dass die da auch eine Aktion vorbereitet hatten, hätte ich nicht mit gerechnet, nicht erwartet. Und die sah auch halt ganz schön aus. Und die hatten einen Spruchband, ich glaube, da ging es sogar um das Jubiläum vom Stadion. Ich glaube, die haben 60 Jahre Stadion am Panzenberg gefeiert. Hat da so ein kleines Spruchband. Wie sagt man das? So ein Spruchband, das aber höher ist als die Bande, weil die noch so Hochstehelemente hat. Weißt du, was ich meine?
Spruchband mit Hochstehelementen.
Mit Hochstehelementen, ja, genau. Ja,
sehr gut.
Also 1963 bis 1923, 60 Jahre Stadion am Panzenberg. Sah ganz cool aus, hab's leider nur etwas seitlich gesehen, aber ich glaube, das hatte für so eine ja, kultige Gegengrade, eine Fangruppe, hatte das echt was.
Aber für mich hat so eine linksalternative kultige Gegengrade Fangruppe auch immer so ein kultiges Blasinstrument dabei, oder? Hatten die irgendwas?
Nee,
so eine Tröte oder
ich
sowas?
Glaub, da war,
ach scheiße, das fehlt aber noch.
Also auf der Haupttribüne selber stand noch so eine Drei-Mann-Gruppe, die sich auch nur, und das passt jetzt auch wieder perfekt zum Thema, Fußball ohne VAR Spruchband hingestellt haben. Die hatten so eine Pauke oder irgendwie sowas dabei.
Ja, okay,
dabei.
Sehr gut.
War auch recht voll, also ich glaube annähernd 2000 Zuschauer waren da.
Krass.
Es war wirklich echt, er hat echt Bock gemacht, man musste echt schon so ein bisschen gucken, dass man seinen Platz bekommt. Also klassische Gegengerade mit, unten im unteren Bereich der Gegengerade waren dann so Sitzplätze mit so drahtigen Stühlen, die kennt man eher von so Bahnhöfen, weißt du?
Ja.
Also ganz untypisch, auch weit auseinander, sodass die Leute mega weit auseinander saßen da. Und im oberen Bereich der Gegend gerade dann Stehplätze. Dann hast du noch so einen kleinen, klitzekleinen Hintertorbereich gehabt, der auch sehr witzig gemacht war, in dem da quasi eine Sitzplatzreihe war und dahinter dann Graswall, wo dann so ein paar Familienväter mit Decke und Kinder da saßen. Also sehr, sehr junges Familienpublikum auch da, ne? Und dann hast du noch eine Haupttribüne, die auch sehr, sehr cool war. Mit Haupttribüne, wo Stehplätze überdacht sind,
finde ich schon
immer mega geil.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann hast du auch sehr geil oben an der Dachkonstruktion das Vereinswappen nochmal in 3D quasi, also auch nochmal dran geflitzt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also eins meiner Lieblingsstadien in Deutschland.
Oh, ja, also weit ausgeholt, da müssen wir auch nochmal hin.
Also wenn ich demnächst mal in Bremen bin da würde ich direkt nochmal hinfahren. Also hat richtig Bock gemacht. Dann natürlich auch noch mit Gästefans da. Und von denen war ich ebenfalls sehr positiv überrascht.
Wie ist Oldenburg? Bei Oldenburg, ich habe nur mal gelesen, ich hab Oldenburg schon Ewigkeit nicht mehr gesehen. Kommando Donnerschwer hat sich aufgelöst oder wie war das?
Ich glaube nicht aufgelöst, zumindest was ich jetzt gelesen habe, haben die letztes Jahr, ich glaube nach dem Aufstieg in die dritte Liga, ihre Aktivitäten eingestellt. War so ein bisschen, man hat das Gefühl gehabt, der Zahn der Zeit hat an der Gruppe genagt. Die war ja jetzt auch schon 20, 21 Jahre alt, irgendwie sowas. Und die haben dann auch solche Dinge da in die Stellungnahmen reingeschrieben, ja, dass die Gruppe quasi, dass sich die Prioritäten der Mitglieder verschieben, dass da Leute älter werden, mehr auf Familie achten müssen und dass sie dann den bisschen Anschluss zu den Jüngeren verloren haben und dann nicht mehr so ganz in der Lage sind, ja, Akquise zu betreiben. Und ich glaube, angesichts der dann anstehenden Drittligasaison, wo es dann nicht nur nach, ja, keine Ahnung, wo fährt man da so hin in der Regionalliga Nord, nach Hannover und Jeddelow 2 geht, sondern wo es dann, dann teilweise auch einfach freitags nach München geht, wo man dann donnerstags um 23.30 Uhr im Bus steigen muss.
Donnerstag 23 Uhr geht's los, ne?
Solche Geschichten. Ja. Ich glaube, da haben sich dann manche nicht mehr so ganz gesehen, dass das auch wirklich in den Lebensalltag einpasst. Dementsprechend, Kommando Donnerschwe war jetzt nichts zu sehen. Ist irgendwie sowas zwischen Auflösung und Einstellung der Aktivitäten. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, da kommt nichts mehr. Also ja, es klingt so ein bisschen wie so eine Auflösung light. Ja, zumal jetzt auch, glaube ich, zwei, drei Gruppen da die Führung so ein bisschen übernommen haben. Also an Zaunfahren waren einmal die Flames, ich glaube Blue Flames, heißen die Blue Flames? Auf jeden Fall Flames. Und die Cicade.
Ultra, das ist die neue Gruppe, ne?
Ja, die ist neu, genau. Die haben da so ein bisschen die Kurve jetzt übernommen.
Ja, und dann gab es ja auch noch die Entourage, glaube ich. Aber die haben ihre Aktivitäten auch eingestellt. Ich glaube auch vor wenigen Monaten erst. Also da ist ein bisschen Umbruch in Oldenburg. Und deshalb habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass du irgendwie positiv sprechen wirst. Weil normalerweise müssen sich die Fans ja erstmal wieder finden. Ne? Du weißt ja, wie das ist.
Wie gesagt, ich war sehr, sehr zeitig erst drin und bin dann über die Gegengerade, habe mich dann so einigermaßen frontal vor den Gästeblock da, der auch der am Rande der Haupttribüne war, gestellt und habe schon gesehen, die hatten quasi einen Spruchband unten, eine Spruchbandfahne, wo nur Ultras drauf stand, wo ich gedacht habe, okay, ist schon eine kleine Choreo. Und dahinter ging dann halt so Fohlenbahnen hoch, wo ich erstmal gedacht habe, ja, ganz passabel. Und da habe ich aber gemerkt, die sind so unkoordiniert hochgezogen worden, das sind keine Choreo, das ist einfach gerade nur Sinn zum Zweck. Und dementsprechend gingen die Dinger dann kurz danach runter und es wurde alles in so ein blau-weißes Rauchmeer getaucht. War auch in den anfänglichen Minuten, weißt du, wenn sich so Farben beim Rauchen vermischen, danach wird es ja irgendwann wild, wird alles grau.
Ja,
aber
ja,
in dem Moment, wo es hochsteigt, sieht es ja immer geil aus.
Wenn, ne, der Wind gut steht, sieht es top aus.
Genau. Ja. Wind war etwas zu wild, aber anfänglich sah es echt sehr, sehr gut aus und dementsprechend habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Danach so eine Mischung aus Sachen, die man kennt, aber mit einer passablen Mitmachquote. Und so ein, zwei Lieder, wo man gemerkt hat, okay, die Melodie gibt es schon mal irgendwo. Aber da hat sich auf jeden Fall jemand hingesetzt und da eigenen Text drauf gemacht. Hat dann auch echt gut gebockt. Also es war wirklich, wirklich ein guter Auftritt. In der zweiten Halbzeit haben sie dann nochmal mit so einem Pyro-Intro gestartet. Also sind nochmal 5 Fackeln angegangen. Da muss man sagen, die waren ein bisschen verloren. Also zum einen waren sie damit sehr früh dran. Die Spieler kamen gerade aus der Kabine und zum anderen waren es auch irgendwie nur so 5, 6 Fackeln, was in diesem doch recht gut gefüllten Gästeblock
etwas. Wie viele waren da, Oldenburg? 500?
Ich hätte so 300 gesagt.
Ja, okay.
300 ungefähr. Vielleicht sogar ein paar mehr. Was ein bisschen verloren aussah. Und es war auch irgendwie komisch. Ich hatte das Gefühl, die waren noch gar nicht wieder so gut aufgestellt. Nach einer Halbzeit kennt man das ja, ne? Man ist pissen, man, klar, ist Bier holen. Der eine ist noch irgendwo am Wurststand. Es war halt noch nicht so gut gefüllt und die haben noch gar nicht wieder gesungen. Das heißt, die Fackeln wurden angerissen und es war still erstmal. Das war ein bisschen komische Atmosphäre, wo ich echt gefühlt habe, ist das jetzt irgendwie eine Aktion, ein Protest? Fliegen die Dinger hier gleich auf den Platz, oder?
In Dortmund wurde ja gegen Milan relativ viel gefackelt und manchmal ist halt so, ja, faul, du hast aber gerade deine Fackel angerissen, der Spieler liegt verletzt auf dem Boden, keiner singt mehr, alle Pfeifen warten ab und du stehst auf deiner Fackel. Mist. passt
das,
doch nicht
dann,
so gut.
Dann wird es wieder passen, dass man mal kurz ausmacht. Ne?
Macht, ja, genau.
Hat der Stadionsprecher auch, wir haben uns ja schon mal drüber lustig gemacht, über die besten Stadionsprecher. Der Wortlaut hier in Bremen war dann an dem Nachmittag: löschen Sie sofort die pyrotechnischen Gegenstände. Löschen Sie diese sofort. Das war auch, fand ich sehr, sehr schönes.
Mach die Fackel aus. Klick.
Ja, ja. Naja, also die Dinger sind dann irgendwann von selbst ausgegangen und danach hat der VfB Oldenburg noch 2 Tore direkt vor der Heimkurve geschossen, was nochmal zu echt guten Torjubeln geführt hat. Also ich bin hochzufrieden am Sonntagnachmittag aus Bremen.
Das klingt ja fantastisch.
Ja, ist wirklich. Also ich kann es wirklich empfehlen. Das letzte Mal, dass ich so positiv überrascht war, war, glaube ich, in Bocholt, als ich vor 2 Jahren zum ersten Mal mit dem SV Lippstadt da war. Ich war zwar schon mal bei Bocholt, aber das war damals, glaube ich, ein Testspiel, da war nichts los. Also den Stadion am Hünding und jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, in der Regionalliga West, auch so eine Gegengrade-Mob, auch so ein altes Stadion mit ein bisschen Tribüne bei, Fußballatmosphäre. Das ist einfach Fußballatmosphäre und macht Spaß, macht wirklich Spaß. Also 9 Euro Vollzahler, absolut lohnenswert.
Ja, schöne Werbung hier für den Bremer SV.
Also kann ich komplett unterschreiben. Ich frage mich bei solchen Vereinen immer noch, ob da, weil es sind ja wirklich so viele Leute da gewesen, es waren ja wirklich also habe ja gerade schon gesagt, so 1800, 2000 Zuschauer, irgendwie sowas. Ja. Und davon waren ja halt auch definitiv weit über 1000 einfach aus Bremen, wo ich mich frage, sind das auch Werder-Fans oder haben die wirklich im Bremer SV ihren ersten?
Ach, ich sag, da sind auch viele Werderer dabei.
Kann ich, ja, ich kann es mir auch vorstellen. Ja. Wird ja auch dazu passen, dass da so ein bisschen ein alternatives Publikum ist. Also, aber hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also ich kann das nur lobend erwähnen. Also ich bin hellauf begeistert. Ich habe jetzt im Nachhinein natürlich noch ein bisschen recherchiert und mich mit diesem Stadion befasst. Und Bremer SV war ja in den vergangenen Jahren auch regelmäßig mal zu Gast in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. Und ich bin wirklich erschrocken, dass die da nicht spielen dürfen.
Weserstadion Platz 11 oder was?
Die haben teilweise Platz 11 gespielt, teilweise in Oberneuland spielen müssen, wo ich mir auch denke, ja okay, die haben dann mal gegen Frankfurt gespielt, glaube ich, und einmal gegen Eintracht Braunschweig, was jetzt durch die Nähe vielleicht dann auch nochmal ordentlich Masse herschaffen wird. Keine Ahnung, vielleicht ist das dann ein Grund, da ausweichen zu müssen. Die haben aber sogar gegen Darmstadt nicht da spielen dürfen.
Okay.
Und Darmstadt, die fahren da ja mit Sicherheit 5-6 Stunden hoch. Ich denke, wie viele Leute kommen denn aus Darmstadt damit, dass sie es nicht schaffen, beim Bremer SV im Stadion am Panzenberg da zu spielen? Also da habe ich, das ist wirklich genau das, wovon wir hier immer reden, dass die DFB-Pokalrunde, die erste Pokalrunde nicht mehr das ist, was sie eigentlich sein sollte. Denn in diesem Stadion kannst du aber mal sowas von definitiv gegen den SV Darmstadt spielen.
Also wieder ein gutes Beispiel für diesen ganzen Quatsch-Regularien, die
es gibt. Habe mich hier auch reingelesen, die haben irgendwie, ich glaube in den 70er Jahren war das oder so, haben sie gegen Blumenthaler SV in einem Oberligaspiel über 7000 Zuschauer da gehabt.
Ja.
Und das haben damals auch alle überlebt, oder?
Wir haben es alle überlebt.
Was soll denn da passieren? Keine Ahnung, was die Auflagen sind, dass sie da spielen dürfen. Andererseits, vielleicht ist es auch gut so, dass sie da nicht spielen, weil dieses Stadion ist so, wie es ist, echt schön, echt top. Und wenn die dann nachher irgendwelche Zäune und sonst was hinbauen müssen, dann verschandelt man das natürlich auch. Vielleicht ist das auch ein Punkt, weißt du? Vielleicht ist es auch aus Schutz vor den DFB-Maßnahmen, dass man da nicht spielt.
Also halten wir nochmal einmal kurz fest. DFB-Regularien abschaffen, Bürgermeister entmachten in Holland und was hat man noch? VAR auch abschaffen.
VAR,
ne?
Abschaffen,
alles das
abschaffen.
Das sind unsere Forderungen.
Grundsätzlich wollen wir hier viel abschaffen, würde ich
wir
sagen.
Wir wollen ja alles abschaffen, ja. Und bedanken uns an der Stelle, dass ihr da mitmacht. Ja.
Schafft es also bitte auch mit ab. Gut, sind wir durch, würde ich sagen.
Sind wir durch. Schöne Folge, hat Spaß gemacht. Absolut. Bis auf den Anfang, der ein bisschen schwierig war dieses Mal. Also spendet gerne für Marcel, wir würden uns da alle sehr drüber freuen. Und wir machen Abgang, Tim.
Ja, gibt halt Sachen, die machen keinen Spaß, aber die haben trotzdem ihre Berechtigung, hier erwähnt zu werden. Dementsprechend hatten wir heute ein bisschen einen harten Anfang, aber ihr werdet Verständnis dafür haben. Ansonsten wünsche ich eine schöne Woche. Guckt mal drauf auf südtribüne-dortmund.de und dann hören wir uns am nächsten Witz auch wieder. Danke, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.